Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Sandra Schulz im Studio. Einen schönen guten Abend. Von einer bitteren Pille für das Parlament spricht heute EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Nach der billionenschweren Einigung der Staats- und Regierungschefinnen und Chefs vom Dienstagmorgen, Kürzungen bei Zukunftsthemen inklusive. Heute hat das Europäische Parlament das Paket diskutiert und Nachbesserungen gefordert. Gleich unser erstes Thema. Ein früherer SS-Wachmann aus dem Konzentrationslager Stutthof wird heute zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Auch das eines unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Mit einem neuen Freiwilligendienst will Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer bis zu 1000 zusätzliche Kräfte rekrutieren. Heute hat sie ihre Pläne dazu vorgestellt. Gleichzeitig gibt es neue Meldungen über Soldaten, die sich über einen rechtsextremen Chatkanal ausgetauscht haben sollen. Auch dazu gleich mehr. Und im östlichen Mittelmeer wachsen die Spannungen. Unser Thema heute Abend im Hintergrund ab 20 vor 7 hier bei uns im Deutschlandfunk. Kürzungen im EU-Haushalt beim Klimaschutz, in der Forschungs- und Migrationspolitik, Abstriche beim Thema Rechtsstaatlichkeit. Um die Vorstellungen aller Staats- und Regierungschefinnen und Chefs auf dem EU-Sondergipfel unter einen Hut zu bekommen, so vielfach die Lesart in Brüssel, hat man an das Parlament vielleicht eine Sekunde zu wenig gedacht, obwohl der Kompromiss auch dessen Zustimmung braucht. Heute fordern die Parlamentarier Korrekturen. Aus Brüssel berichtet Paul Vorreiter.
Auch nach der Einigung des EU-Gipfels zu dem 750 Milliarden Euro schweren Corona-Hilfsfonds und dem gut 1 Billion Euro schweren EU-Haushalt gibt Kommissionspräsidentin von der Leyen zu, Europa ist aus dem Gröbsten noch nicht heraus.
We all know that Europe is not out of the woods yet. But Europe can see now dawn turning into light.
Aber ob wirklich das Licht erkennbar ist, daran ließen die EU-Abgeordneten heute ihre Zweifel. Lob gab es zwar auch dafür, dass überhaupt eine Einigung zustande kam, doch vor allem deuteten die Parlamentarier auf die Schattenseiten hin. 5 Fraktionen haben an der Resolution mitgearbeitet, Christ- und Sozialdemokraten, Liberale, Grüne und Linke. In dem Text führen sie aus, wo sie Verhandlungsbedarf sehen.
We need a clear plan for implementing the principle no money without respecting the European rules. And the European mechanisms.
Kein Fluss von EU-Geldern, wenn die Rechtsstaatlichkeit nicht akzeptiert wird, mahnte der Chef der christdemokratischen EVP-Fraktion Manfred Weber. Der Gipfeltext dazu lässt Fragen aber offen. Länder, die mit dem vorgesehenen Mechanismus sanktioniert werden könnten, Ungarn und Polen, sehen keine Strafen auf sie zukommen, feiern die Einigung als Sieg über Brüssel. Aus Sicht des Parlaments ebenso verbesserungswürdig die Grundsatzeinigung zu 9 eigenen EU-Mitteln.
Und die Rückzahlung der Schulden über Eigenmittel ist im Prinzip eine gute Idee, Frau von der Leyen. Doch allein mit der bislang konkret geplanten Plastiksteuer wird das nicht funktionieren. 3 Milliarden pro Jahr geschätzte Einnahmen, 390 Milliarden Zuschüsse. Das macht einen Rückzahlzeitraum von 130 Jahren.
Sagte der Co-Vorsitzende der Linksfraktion Martin Schürdewahn. Dass die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen mit dem Rotstift über EU-Programme gegangen sind, so wie beim Forschungsprogramm Horizon Europe oder Digital Europe, kritisierte der grünen Haushaltspolitiker Rasmus Andresen.
Forschung, Digitalisierung, Naturschutz, Menschen in Kohleregionen und aber auch junge Menschen, die über Erasmus-Programme durch Europa unterwegs sein wollen, sind die Leidtragenden für diesen Haushaltsbeschluss. Sie zahlen die Zeche für ungerechte Rabatte an arrogante Regierungschefs.
Gemeint war damit die Gruppe der sogenannten sparsamen Länder, Österreich, Niederlande, Schweden, Dänemark und Finnland, die satte Rabatte für ihre Beiträge zum EU-Haushalt erstritten haben. Für den AfD-Politiker Gunnar Beck ist die Aufnahme gemeinsamer Schulden sogar
der Coup d'État. Artikel 310 und 311 AEUV besagen, der EU-Haushalt ist auszugleichen und wird vollständig aus Eigenmitteln finanziert. Klare Worte, doch die EU macht Schulden, illegal.
Das EU-Parlament wird voraussichtlich im September über den EU-Haushalt entscheiden, der mit dem Corona-Hilfsfonds verwoben ist. Die Nachverhandlungen dazu dürften sich schwierig erweisen. Der Druck der Mitgliedstaaten, das Paket umzusetzen, ist nach der mühsam erreichten Einigung besonders groß.
Paul Vorreiter berichtete aus Brüssel. Eine Jugendstrafe auf Bewährung verhängt das Hamburger Landgericht heute gegen einen 93-Jährigen. Das ist nur auf den ersten Blick ein Widerspruch, denn die Tat liegt lange zurück. Wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 5000 Fällen wird der frühere SS-Wachmann Bruno D. heute verurteilt für seinen Dienst im Konzentrationslager Stutthof im August 1944 bis April 1945, den er als Jugendlicher geleistet hat. Aus Hamburg dazu Peter Feder.
Der damals 17-Jährige hatte durchgehend bestritten, von den gezielten Tötungen in der Gaskammer oder per Genickschuss im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig gewusst zu haben. Er wäre gegen seinen Willen bei der Waffen-SS gewesen und hätte im KZ nur Befehle befolgt, mit einem Gewehr auf einem Wachturm zu stehen. In seinem Urteil, 2 Jahre auf Bewährung, erkennt das Landgericht auch eine besondere Bedeutung an, erklärt Sprecher Kai Wanzen.
Die Kammer sieht den Angeklagten der Beihilfe sowohl zu den gezielten Tötungen im Lager schuldig, als auch zur Beihilfe zu Ermordung von Lagerinsassen, die nicht in den sogenannten Todesblocks eingesperrt waren, sondern auch bei den Lagerinsassen, die in anderen Bereichen untergebracht waren, in denen die Lebensumstände aber auch so lebensfeindlich und erniedrigend und unmenschlich gewesen sind, dass sie auch dort über kurz oder lang ums Leben kommen würden.
Tausende tote Gefangene, die aufgrund der grausamen Lebensumstände im Lager starben, willkürliche Misshandlungen, der Gestank von menschlichem Elend. Das könne man vor Ort nur ignoriert haben und genau dazu habe sich der Angeklagte entschieden, so das Gericht in seiner Urteilsbegründung. Bei der Befragung habe er sich in Gedächtnislücken geflüchtet. Durch Zeugen und Gutachter sei aber eindeutig erwiesen, dass er und die anderen Wachleute Schmiere gestanden hätten und die Lagerleitung dadurch in ihren grausamen Taten unterstützt hätten. Das Urteil nahm der 93 Jahre alte Bruno D. gefasst hin. Er wurde mehrfach von der Richterin direkt angesprochen und das habe ihn dann doch mitgenommen, sagt sein Anwalt Stefan Waterkamp.
Mein Mandant war sehr erschöpft nach dieser Urteilsverkündung. Die war sehr eindrucksvoll, sage ich einmal. Ja, ich habe ihm jetzt sozusagen die Optionen gezeigt und gesagt, er soll das erstmal sacken lassen, das Ganze.
Gefordert hatte die Verteidigung einen Freispruch. Ob der Angeklagte Revision einlegt, ist laut Stefan Waterkamp noch offen. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von 3 Jahren gefordert. 2 Jahre auf Bewährung wegen der Beihilfe zum Mord in 5.232 Fällen. Ins Gefängnis muss der 93 Jahre alte Bruno D. also nicht. Darum sei es den zahlreichen Nebenklägern bei diesem Fall auch nie gegangen, sagt einer der klagenden Anwälte Stefan Lode.
Das Strafmaß ist zweitrangig. Das ist auch nicht im Interesse unserer Mandanten, dass über 90-Jährige ins Gefängnis gehen, sondern wichtig ist, dass man darüber nachdenkt, dass die Nebenkläger nochmal zu Wort kommen, die mit sehr viel Genugtuung hier geredet haben, ihre Geschichten erzählt haben, die aber nicht überwiegend von Rache geprägt waren, sondern überwiegend wirklich von der Intention geprägt waren, wir wollen unsere Geschichte loswerden und wir wollen dafür sorgen, dass sowas nie wieder passiert.
75 Jahre liegen zwischen den Taten, die dem damals 17-Jährigen vorgeworfen wurden, und diesem Prozess. Bruno D. war damals laut Gutachter beeinflussbar und konfliktscheu. Dass es jetzt erst zum Prozess gekommen ist, gehört laut Urteilsbegründung aber auch zum Versagen einer deutschen Justiz, die zu lange nicht aufgeklärt habe.
Peter Feder über den Hamburger Stutthof-Prozess. Das Geld ist nicht weg, es ist nur woanders. Im Falle des Wirecard-Betrugsskandals fragt sich nur, wo genau. Und das ist eine umso spannendere Frage, weil es ja um Milliarden geht, die fehlen. Inzwischen richten sich wichtige Fragen auch an die Politik. In der kommenden Woche berät der Finanzausschuss des Bundestags in einer Sondersitzung. Aber auch angesichts neuer Vorwürfe gegen Finanzminister Scholz spricht schon jetzt viel dafür, dass es einen Untersuchungsausschuss geben könnte. Dazu unser Korrespondent Theo Gers.
Das Warmlaufen in Sachen Wirecard hat längst begonnen, auch wenn der Finanzausschuss des Bundestages erst nächste Woche Mittwoch in einer Sondersitzung dem Skandal auf den Grund gehen will. Längst ist auch das Kanzleramt unter Beschuss, weil Kanzlerin Merkel sich im September letzten Jahres auf ihrer alljährlichen China-Reise für Wirecard eingesetzt hatte und weil es davor und danach zahlreiche Kontakte zwischen dem Kanzleramt und Wirecard gab. Für das Unternehmen setzten sich unter anderem der frühere Wirtschaftsminister Karl Theodor zu Guttenberg und der ehemalige Geheimdienstkoordinator im Kanzleramt Klaus-Dieter Fritsche ein. Dazu gab es Gespräche zwischen Wirecard-Managern und dem Wirtschaftsberater Merkels Lars-Hendrik Röller. Für die SPD-Finanzexpertin Chansel Kiesel-Tepe ist deshalb eines völlig klar.
Und natürlich werden wir auch Vertreter des Kanzleramtes befragen müssen. Es kann nicht sein, dass da jeder ein- und ausgeht. Wir wollen auch eine Offenlegung, eine Dokumentation. Es geht darum, wer geht wo, wann und wie aus und welche Gespräche wurden dazu geführt.
Wie brisant diese Gespräche jetzt nach Bekanntwerden der Bilanzmanipulationen und der Pleite von Wirecard inzwischen sind, zeigt sich auch an der ungewöhnlichen Offenheit, mit der das Kanzleramt über diese Gespräche schon jetzt informiert. Normalerweise heißt es bei Nachfragen nach solchen Kontakten immer, dass über Einzelheiten und Inhalte solcher Gespräche nichts gesagt werde. Bei Wirecard ist es anders. Auf 3 Seiten listet das Kanzleramt minutiös auf, wer sich wann mit Wirecard-Vorständen oder Wirecard-Lobbyisten getroffen hat und worum es jeweils ging. Die Absicht ist klar, das Kanzleramt und die Kanzlerin wegen ihrer Fürsprache für Wirecard auf der China-Reise sollen aus der Schusslinie gehalten werden.
Also die Kanzlerin hat jedenfalls zu diesem Zeitpunkt keine Kenntnis von Unregelmäßigkeiten bei Wirecard gehabt.
Hatte Regierungssprecherin Ulrike Demmer schon am Montag ausdrücklich betont. Umgekehrt versucht auch die SPD bereits, Finanzminister Scholz in Schutz zu nehmen. Chancel Kiesel-Tepe.
Es wird gesagt, er trägt die Gesamtverantwortung. Das sehen wir anders. Es ist der größte Bilanzskandal in der deutschen DAX-Geschichte, gar keine Frage. Und hier sind andere Ressorts auch in der Verantwortung. Und darum muss es auch gehen.
Konkret gemeint ist hier zunächst Wirtschaftsminister Altmaier. In seine Zuständigkeit fallen die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften wie EY, vormals Ernst & Young, denen die jahrelangen Bilanzmanipulationen nicht auffielen. Umgekehrt fallen aber auch Unionsvertretern schon jetzt viele Ungereimtheiten bei der Finanzaufsichtsbehörde BaFin auf und die gehört zum Verantwortungsbereich von Finanzminister Scholz. Das wiederum dürfte zu bohrenden Fragen an Scholz und BaFin-Präsident Hufeld führen. Großen Ärger verursacht nachträglich vor allem eine Sitzung des Finanzausschusses vom April 2019, als Abgeordnete wie Hans Michelbach, CSU, das Thema Wirecard ansprachen und der BaFin-Präsident Hufeld, wie Michelbach es heute im Deutschlandfunk ausdrückt, nur Nebelkerzen warf. Michelbach erhebt schwerste Vorwürfe.
Im Ausschuss hat man alles verschwiegen. Das Parlament wurde durch die Verschwiegenheit gezielt daran gehindert, seine Kontrollfunktion wahrzunehmen.
Das alles macht einen Untersuchungsausschuss immer wahrscheinlicher, sagt denn auch Chancel Kiesel-Tepe, SPD, mit Blick auf die Finanzausschuss-Sondersitzung in der nächsten Woche.
Das wird nicht die erste und letzte Sitzung sein und ich glaube, es läuft auch alles auf einen Untersuchungsausschuss hinaus.
Schon jetzt ist auch für FDP-Chef Christian Lindner die Wirecard-Affäre im Zentrum der Berliner Regierungspolitik angekommen. Auch Lindner fordert einen Untersuchungsausschuss, wenn Fragen weiter unbeantwortet bleiben sollten.
Aus unserem Hauptstadtstudio berichtete Theo Geers. Die Wehrpflicht in Deutschland wurde vor 9 Jahren ausgesetzt, die Bundeswehr zu einer freiwilligen Armee umgewandelt. Jetzt kündigt Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer Pläne für einen neuen Freiwilligendienst an. Bis zu 1000 zusätzliche Kräfte, zum Beispiel Hilfskräfte für den Krisen- oder Katastrophenfall, sollen so rekrutiert werden. Markus Pindur mit den Einzelheiten.
Bewerbungen für den neuen sogenannten Freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz sind ab September möglich. Die Interessenten müssen mindestens 17 Jahre alt sein und eine Eignungsprüfung bestehen. Zunächst sollen jedes Jahr 1000 Frauen und Männer eingestellt werden. Die Vergütung soll 1550 Euro brutto betragen, genauso viel wie für die jetzigen freiwillig Wehrdienstleistenden.
Wir machen dieses Angebot nicht auf der Basis einer Verpflichtung, sondern wir machen es für und mit Menschen, die sich freiwillig engagieren wollen. Und wir machen es für Menschen, die insbesondere dieses Engagement in ihrer eigenen Heimat suchen. Das heißt vor allen Dingen sehr heimatnah, also in ihrem Bundesland, in ihrer Region. Wir schließen mit diesem neuen Angebot für einen freiwilligen militärischen Dienst in Heimatnähe eine Lücke im Angebot der beruflichen Möglichkeiten bei der Bundeswehr.
Es gebe Menschen, so Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer weiter, die sich für die Bundeswehr interessierten, denen aber der bis zu 23 Monate lange freiwillige Wehrdienst zu lange dauere. Der jetzt geplante freiwillige Wehrdienst im Heimatschutz umfasst zunächst 7 Monate Wehrdienst und besteht aus einer 3-monatigen militärischen Grundausbildung und einer 3-monatigen Spezialausbildung Heimatschutz an 3 Standorten. In Berlin, in Delmenhorst bei Bremen und in Wildflecken in der Rhön. Nach der Rückkehr ins Zivilleben sollen die Freiwilligen innerhalb von 6 Jahren dann insgesamt mindestens weitere 5 Monate als Reservistinnen und Reservisten dienen, vorwiegend in der Region, in der sie leben. Es gäbe viele Menschen, die sich engagieren wollten, so die Ministerin. Dies sei in der Krise durch die Corona-Pandemie erneut deutlich geworden, in der auch die Bundeswehr geholfen habe. Eine Konkurrenz zu Freiwilligendiensten wie dem Technischen Hilfswerk oder den karitativen Verbänden sehe sie nicht. Die Bundeswehr ihrerseits verspreche sich mehr Reservisten, die im Heimatschutz eingesetzt werden könnten. Es ist kein Geheimnis, dass Kramp-Karrenbauer eher eine Anhängerin einer umfassenden Dienstpflicht ist, die für alle Schulabgängerinnen und Schulabgänger gelten soll und auch zivile soziale Dienste einschließt. Diese Debatte werde weitergeführt, doch das hindere die Bundeswehr nicht daran, ein neues Angebot zu machen, so die Ministerin.
Wohin die Debatte um die Dienstpflicht dann am Ende möglicherweise führen wird, das werden, glaube ich, so die nächsten Monate, nächsten Jahre zeigen. Aber ich bin immer ein großer Freund davon, dass man nicht nur auf den Abschluss von solchen Debatten wartet, sondern dort, wo man selbst die Möglichkeit hat, eben auch etwas tut.
Ministerin Kramp-Karrenbauer hatte den neuen Freiwilligendienst bei der Bundeswehr Anfang Juli angekündigt. Zuvor hatte sich die neue Wehrbeauftragte Eva Högel für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht ausgesprochen und damit eine Diskussion ausgelöst. Kramp-Karrenbauer sprach sich gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht aus. Sie hatte jedoch schon 2018 noch als CDU-Generalsekretärin eine allgemeine Dienstpflicht ins Gespräch gebracht, dafür aber damals keine ausreichende Unterstützung erhalten. Die Debatte geht also weit über den jetzt angekündigten freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz hinaus. Er könnte aber ein Bestandteil einer allgemeinen Dienstpflicht werden. Ob diese kommt, ist aber mehr als ungewiss, da die politischen Widerstände dagegen groß sind und eine Grundgesetzänderung nötig wäre.
Markus Pindor aus Berlin zu den Plänen für einen neuen Freiwilligendienst bei der Bundeswehr. Und dazu können Sie heute auch einen Kommentar hören hier bei uns im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Die Bundeswehr als Querschnitt durch die Gesellschaft. Das ist ein Idealbild, das zu erreichen nach Aussetzung der Wehrpflicht nicht unbedingt einfacher geworden ist. Zuletzt machte das Kommando Spezialkräfte, das KSK, mit Rechtsextremismusvorwürfen Negativschlagzeilen. Und jetzt werden neue Fälle bekannt, in denen Bundeswehrsoldaten Sympathien für rechtsextremes Gedankengut auf Social Media gezeigt haben. Panayotis Gavrilis fasst zusammen.
Ein Mitarbeiter des Presse- und Informationsstabs des Verteidigungsministeriums soll auf dem sozialen Netzwerk Instagram mit einem Anhänger der identitären Bewegung seit Jahren vernetzt sein und seine Beiträge geliked haben. Das berichtet das ARD-Politikmagazin Panorama. Die identitäre Bewegung wird vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft und laut Panorama handelt es sich hier um den Leiter der Social-Media-Abteilung. Es handele sich um einen Referenten ohne Leitungsfunktion, um einen seiner Mitarbeiter, sagt hingegen Christian Thiels, Leiter des Presse- und Informationsstabs und Sprecher des Verteidigungsministeriums.
Nach Hinweisen, die wir bekommen haben, haben wir sofort Ermittlungen eingeleitet. Der Mann ist auch jetzt nicht mehr in dieser Funktion tätig. Und ansonsten wissen Sie ja natürlich, dass wir uns zu weiteren Details schon aus rechtlichen Gründen gar nicht äußern dürfen.
Mit Blick auf Social-Media-Aktivitäten lege man einen besonders hohen Maßstab bei denjenigen an, die auch dienstlich damit zu tun hätten, so Thiels weiter, der auf laufende Prüfungen verweist.
Selbstverständlich ist, dass in der gesamten Bundeswehr gilt, unabhängig von Position oder Ort, wo jemand tätig ist, die Nulltoleranzlinie, die die Ministerin ja auch schon mehrfach ausgegeben hat.
Die Bundeswehr scheint, was rechtsextreme Vorfälle angeht, nicht zur Ruhe zu kommen. Erst die rechtsradikalen Vorfälle bei der Elitetruppe KSK, dann die verschwundene Munition und nun wohl auch noch eine Chatgruppe, in der aktive und ehemalige Soldaten involviert waren. Denn laut eines Zeit-Online-Artikels sollen sich Mitglieder im Gruppenchat mit dem Namen Hashtag Wir zu Umsturzplänen ausgetauscht haben und dabei antisemitische Sprüche und rassistische Gewaltfantasien geteilt haben. Zeit-Online zitiert in Auszügen aus den Chats. So soll mutmaßlich ein Bundeswehrreservist für den Fall eines angeblichen Bürgerkrieges unter anderem geschrieben haben, Zitat, meine Vorbereitungen sind abgeschlossen, besitze Ausrüstung, Kampfausrüstung, Zitat Ende. Ein anderer Teilnehmer soll gepostet haben, Zitat, hier kommt nur ein großer Knall, wenn man mal einen abdrückt, Zitat Ende. Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums sagte auf Anfrage, dass jegliche Informationen zu möglichen Fällen von fehlender Verfassungstreue oder gar Extremismus in der Bundeswehr sehr ernst genommen und umgehend geprüft würden. Agnieszka Brugger, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, verlangt eine lückenlose Aufklärung und fordert Ministerin Kramp-Karrenbauer sowie ihren Sprecher auf, den Verteidigungsausschuss des Bundestages über die genauen Hintergründe zu informieren.
Für den Deutschlandfunk aus Berlin war das Panayotis Gavrilis. Reisende, die aus Corona-Risikogebieten zurückkehren, die müssen 2 Wochen in Quarantäne. Theoretisch muss man ehrlicherweise allerdings dazu sagen, denn diese Pflicht wird in den Ländern kaum kontrolliert. Ein Problem, das die Gesundheitsminister von Bund und Ländern gestern beraten haben. Künftig sollen Rückkehrer aus Risikogebieten möglichst zeitnah getestet werden. Allerdings wirft die Verständigung neue Fragen auf. Dazu unser Korrespondent Frank Capellan.
Das Kopfschütteln von Karl Lauterbach ist geradezu zu hören. Doch der SPD-Gesundheitsexperte ist ein freundlicher Herr. Im Deutschlandfunkgespräch verzichtet er daher auf offene Kritik an seinen Länderkollegen. Sein Unverständnis darüber, dass sich die Gesundheitsminister jetzt erst auf dem Höhepunkt der Reisewelle mit diesem Thema beschäftigen, kann er allerdings nicht verbergen.
Ja, dass es eine sehr wichtige Frage ist und dass man sich vielleicht sogar noch früher damit hätte beschäftigen können. Aber auf jeden Fall trifft man sich wahrscheinlich nicht zu früh für diese wichtige Frage.
Testen, 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 das hat der Mann vom Fach Professor für Epidemiologie schon oft gefordert. Lauterbach drängt auf umfangreiche, verpflichtende Tests für Reiserückkehrer. Ein anderer Professor, Eckhard Nagel von der Uni Bayreuth, sieht darin eher eine Menge Aktionismus.
Wenn man jetzt bedenkt, dass ich mich vielleicht im Flugzeug angesteckt habe, das ist ja eine der großen Sorgen, die wir diskutieren, dann ist natürlich ein Test direkt nach dem Flug unsinnig. Das heißt also, man muss eine weitere Teststruktur aufbauen, wenn man wirklich die Urlauber sicher in die Resozialisierung in Anführungsstrichen nach Deutschland wieder reinbringen will.
Dass die Testkapazitäten an den Flughäfen ausgeweitet werden sollen, darüber zumindest sind sich die Gesundheitsminister der Länder einig. Bei Detailfragen konnten sie sich dagegen nicht verständigen, deshalb mussten sie sich auf eine zweite Konferenz für den Freitag vertagen. Wer organisiert die Abstriche am Airport? Wer trägt die Kosten? Die Kassen oder die Urlauber? Die derzeitige Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, die Berliner Senatorin Dilek Kalatschi von der SPD, kann darauf noch keine Antworten geben. Die Sorge vor einer neuen Infektionswelle durch Urlaubsreisende allerdings treibt sie an, eine gemeinsame Linie zu vereinbaren.
Man muss schon leider sagen, dass wir davon ausgehen müssen, dass aus Ländern, wo viele Deutsche auch Urlaub machen, auch insgesamt das Risiko hoch ist, dass hier eine Infektionseinschleppung passiert. Die ersten Anzeichen sind leider schon da.
Gegenüber der ARD drängt auch der Präsident der Ärztekammer, Klaus Reinhardt, darauf, sich Reiserückkehrer aus Risikogebieten vorzunehmen. Er ist davon überzeugt, dass Tests an den Flughäfen sinnvoll sind.
Ich halte es im Grundsatz für eine vernünftige Maßnahme, denn ich glaube, wenn man die Leute dann erst einreisen lässt und sie dann wieder durch die Gegend fahren, natürlich Zeit vergeht und in der sie weiter anstecken sein können. Und das Sinnvollste wäre, sich tatsächlich direkt bei der Einreise zu testen.
Morgen wollen sich die Ressortchefs dann also endlich auf eine einheitliche Regelung verständigen. Davon war man bisher weit entfernt. Für Schwedenurlauber, vorübergehend vom Auswärtigen Amt mit einer Reisewarnung versehen, galten etwa unterschiedliche Quarantäneregelungen und Bayern bot den Rückkehrern sogar einen kostenlosen Corona-Test an. In Zukunft soll es keinen Unterschied mehr machen, ob man den Urlaub auf dem Flughafen von Frankfurt, München oder Berlin beendet.
Frank Capellan war das aus unserem Hauptstadtstudio und inzwischen kündigt Berlin an, dass Rückkehrer dort ab der nächsten Woche direkt am Flughafen getestet werden sollen. Einer der Vorteile des Älterwerdens ist ja, dass man irgendwann alt genug ist, über die Jugend von heute pauschal zu urteilen, selbige auch gerne zu verurteilen, frei nach Bauchgefühl. Den Gegenentwurf zu dieser Herangehensweise, den bietet alle 4 Jahre die Sinus-Jugendstudie. Eine Befragung von 14- bis 17-Jährigen, die wegen einer niedrigen Interviewzahl zwar nicht repräsentativ ist, methodisch in der Sozialforschung aber anerkannt. In ihrer aktuellen Studie attestieren die Fachleute Deutschlands Jugendlichen eine neue Ernsthaftigkeit, wie Jutta Kaiser berichtet.
Immer unterwegs und am Feiern. Das ist für Jugendliche offenbar nicht mehr so wichtig. Sie sind ernster geworden. Das ist ein Ergebnis der neuen Sinus-Jugendstudie. Und, obwohl spätestens seit Fridays for Future auch kein Geheimnis, die Jugendlichen machen sich vor allem Sorgen über die Klimakrise. Studienleiter Marc Kalmbach.
Die verbreitete Überzeugung unter den jugendlichen Befragten ist es, dass die junge Generation nicht gehört wird und dass die Jugend von den PolitikerInnen nicht ernst genommen wird. Häufig unterstellt man diesen, wenn nicht sogar der gesamten älteren Generation, Ignoranz und Zynismus mit Blick auf die Bewältigung der Klimakrise. Und diese Kritik findet sich durchgehend durch alle Lebenswelten.
Etwa die Hälfte der Jugendlichen sieht Politik kritisch, die andere Hälfte reagiert neutral oder positiv. Das sind bessere Werte als bei Erwachsenen. Was aber auch klar wird, die meisten jungen Leute finden sich in der Politik einfach nicht wieder.
So der typische Politiker ist aus Jugendsicht ein älterer, weißer Mann. Für die jungen Leute ist die Grundanmutung von Politik düster. Sie wird verknüpft mit dunklen Farben, Monotonie, Leblosigkeit und Langeweile. Damit Politik für junge Menschen attraktiver wird, sollte sie aus Sicht der Jugend bunter, trendiger und jünger sein. Mehr Farben, netter Humor, fantasievolle Kleidung und so weiter.
Richtiges Politiker-Bashing gibt es allerdings auch nicht. Viele Teenager sagen, der Job sei hart und stressig und nichts für sie. Sie wollen zwar eine gute Stelle mit ordentlichem Gehalt, aber es geht vor allem ums Glücklichsein, sagt der Leiter der Sinus-Jugendstudie, Marc Kalmbach.
Auch das Verhältnis zu Vorgesetzten ist wichtig, zu Kollegen. Die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung wird hervorgehoben und auch der Wunsch nach einer sinnstiftenden Tätigkeit. Auch ist für Jungen und Mädchen wichtig, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben möglich ist.
Überhaupt ist das Soziale wichtig. Jugendliche wollen Zeit mit ihren Freunden und der Familie verbringen und sie sind genervt von Egoisten.
Viele der befragten Jugendlichen beklagen so eine Jeder-für-sich-Mentalität und fehlenden Zusammenhalt in der Gesellschaft. Es geht immer weniger darum, sein eigenes Ding zu machen und um jeden Preis erfolgreich zu sein, als um Wohlbefinden, Gesundheit, Balance und soziale Einbindung.
Die Macher der Sinus-Jugendstudie haben dafür 72 Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren befragt. Das ist nicht statistisch repräsentativ, aber inhaltlich, sagt der Studienleiter. Die Stichprobe sei so ausgesucht, dass die Aussagen übertragen werden könnten.
Jutta Kaiser berichtete. Vergewaltigungen und Missbrauch von mehreren Männern über mehr als 2 Stunden. Bis heute kämpft die damals 18-jährige Frau, die das erdulden musste, in Freiburg im Oktober 2018 mit einer posttraumatischen Belastungsstörung. Mit Freiheitsstrafen für die meisten der 11 Angeklagten endet heute der Prozess um die Freiburger Gruppenvergewaltigung. Dina Steinbrink mit den Einzelheiten.
Der Haupttäter muss für 5,5 Jahre ins Gefängnis. Er hat laut dem Gericht das Opfer als erster vergewaltigt und die anderen Männer dann zu der unter Drogen und Alkohol stehenden Frau in dem Gebüsch nahe des Clubs geführt. So müssen 7 weitere Männer wegen Vergewaltigung in Haft, zwischen 1,5 und 4 Jahren und 3 Monaten. 2 Angeklagte bekamen Bewährungsstrafen, weil sie der Frau nicht geholfen hatten. 1 Mann wurde freigesprochen. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft zeigte sich insgesamt zufrieden mit dem Urteil. Der Anwalt des Haupttäters will das Urteil hingegen prüfen und möglicherweise Rechtsmittel einlegen. Er hatte auf Freispruch plädiert, die Frau habe Sex gewollt. Dazu sagte der Richter, solche Behauptungen seien eine Standardeinlassung von Angeklagten bei Vergewaltigungsprozessen und nicht glaubhaft. Das Opfer leide bis heute an posttraumatischen Belastungsstörungen und Schlafstörungen, so der Richter.
Dina Steinbrink. Es ist ein Krieg, der zuletzt in den Nachrichten kaum vorkam, obwohl sich die Lage zuletzt wieder gefährlich zugespitzt hatte im Osten der Ukraine. Mehr als 13.000 Menschen wurden in dem Konflikt schon getötet. Jetzt gibt es die positive Nachricht, dass ab Montag eine neue Waffenruhe greifen soll. Peter Sawicki berichtet.
Dass in den festgefahrenen Friedensprozess kurzfristig Bewegung kommen könnte, machte der Präsident schon gestern deutlich. Während des Besuchs seiner Schweizer Kollegin erklärte Volodymyr Zelensky auf einer Pressekonferenz: Wir befinden uns derzeit in täglichen Gesprächen im Rahmen des Minsker Formats und wir erwarten einen zeitnahen Abschluss der nächsten Etappe im Minsker Prozess. Das heißt, morgen könnte es zu einer Verständigung auf eine Waffenruhe kommen. Dass diese Einschätzung nicht von ungefähr kam, zeigte sich nur wenige Stunden später. In der Nacht gab das ukrainische Präsidialbüro tatsächlich eine neue Waffenruhe zwischen der Armee sowie pro-russischen Rebellen aus den Regionen Donetsk und Luhansk bekannt. Demnach sollen ab dem kommenden Montag um Mitternacht die Waffen der Kriegsparteien komplett schweigen. Neben einer Einstellung der Kampfhandlungen sollen Siedlungen entlang der sogenannten Kontaktlinie effektiver geschützt werden. Nach Angaben aus den Rebellengebieten sind außerdem Aufklärungsaktionen, etwa mit Drohnen, ab Montag untersagt, wozu es aus Kiew aber bisher keine Bestätigung gab. Nach Informationen ukrainischer Medien arbeitet die Regierung auch auf einen weiteren Gefangenenaustausch hin. So sei den selbsternannten Volksrepubliken eine Liste mit Häftlingen übergeben worden. Nun erwarte man im Gegenzug das Gleiche. Die Einigung entstand, wie es heißt, nach einer Gesprächsrunde im Format der sogenannten trilateralen Kontaktgruppe. Beteiligt sind dort neben der Ukraine auch Russland als Interessenvertreter der Rebellen sowie die OSZE. Der Vertreter Russlands, Boris Gryzlov, bestätigte die Einigung. Er äußerte, ebenso wie die ukrainische Seite, die Hoffnung auf eine diesmal stabile Waffenruhe. Deutlich mehr als ein Dutzend davon hat es bereits seit Kriegsbeginn 2014 gegeben. Keine einzige war von Dauer. Das dürfte die zurückhaltende Berichterstattung in ukrainischen Medien hinsichtlich der neuen Waffenruhe erklären. In den Nachrichtensendungen des Tages spielt sie heute nur eine untergeordnete Rolle. Gleichwohl gilt eine Waffenruhe weiter als Grundvoraussetzung für eine politische Lösung des Kriegs. Im Gespräch war zuletzt immer wieder auch ein neues Spitzentreffen zwischen Wolodymyr Selenskyj und Russlands Präsident Wladimir Putin unter Vermittlung Deutschlands und Frankreichs. Ob es dazu zeitnah kommt, dürfte sich ebenfalls ab Montag zeigen.
Peter Sawicki zum Ende dieser Informationen am Abend heute mit Sandra Schulz. Ihnen noch einen schönen Abend.